Es sind viele unter uns, die sehr viel zu tragen haben. Ich will Sie alle herzlich willkommen heißen. Verstehen tut uns nur Jesus, der unter uns ist. Und der zu uns spricht, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Ich will mit Ihnen gerne heute zuerst so ein fröhliches Siegeslied singen von der Kraft Jesu und hoffe, dass Sie auch das erfahren in Ihrem Leben, wie Jesus stärker ist als alles, was Sie heute Morgen bedrängt und bedrückt. Wir singen miteinander das Lied, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht, 428, alle fünf Verse, 428. Darf ich mal da unterbrechen? Es ist mir so wichtig, dass wir auch verstehen, was wir singen. Sie denken sicher, ja, wenn Jesus den Sieg hat, warum muss ich dann so tief durch? Im dritten Vers sagt Johann Christoph Blumhardt, der ja so ein erfahrener Seelsorger war, zuerst in Mödlingen und später dann im Kurhaus in Bad Boll, gerade jetzt müssen wir oft im Glauben noch tief unten durch in dem dritten Vers, auch wenn das folgt, des Herrn noch hart da niederliegt. Wir singen noch die drei Verse.
Thank you.
Wir wollen beten. Wir können dir, du lieber Herr und Sieger Jesus Christus, nur immer dir so schwach unser Lob singen. Und es kommt aus einem oft bedrängten und angefochtenen Herzen. Und du weißt, was jeder von uns auch heute Morgen an Druck, an Leiden, an Bedrängnis und auch an Zweifeln mitgebracht hat. Und wir sind so froh, dass wir jetzt uns in deiner Gegenwart versammeln dürfen. Du musst unseren Glauben wieder fest und stark machen. Du musst uns diesen Blick geben, damit wir hinwegblicken können über alles, was uns Angst macht, über unsere Sorgen und über das, was auch uns immer wieder im Weg liegt. Und gib uns heute auch, dass dein Wort so lebendig ist, dass wir fröhlich unsere Straße gehen können und dass jeder auch in unserer Mitte dir begegnet, dein Wort hört und durch dich fröhlich wird. Wir wollen jetzt in der Stille dir alles bringen, was uns bewegt. Wir beten in der Stille. Welche auf dich sehen, die werden erquickt. Dafür danken wir dir. Amen. Wir denken sonntags auch immer wieder an unsere Familien, die drüben sind. Das tut uns leid, dass die große Kinderschar jetzt gar nicht sichtbar ist, die drüben mit den Eltern bei der Übertragung für Kinder ist und der Kinderkirche. Aber wir freuen uns, dass der Kinderchor heute da ist. Können Sie ja gleich in den kommenden Tagen die Erfahrungen machen. Die Kinder uns das zurufen, Gott hört Gebet. Und wenn wir verzweifelt sind oder im Dunkeln sind, dann führt er zum Licht. Und das ist wahr. Ich lese aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, von Vers 7. So wie die Kinder es uns zugerufen haben, den Älteren, so war es dort der Ältere, der es dem Jungen zuruft, Paulus, seinem Schüler Timotheus, 2. Timotheus 1, von Vers 7 bis Vers 14. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit oder der Selbstbeherrschung. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig gemachten Berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus, vor der Zeit der Welt, jetzt aber offenbart durch die Erscheinung unseres Heilandes Christus Jesus, der dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich eingesetzt bin als Prediger und Apostel und Lehrer. Aus diesem Grund leide ich dies alles. War von Paulus immer wichtig, dass man das, was man sagt, gleichzeitig auch mit seinem Leben bekräftigt, auch im Leiden. Aus diesem Grund leide ich dies alles, aber ich schäme mich dessen nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube, und ich bin gewiss, er kann mir bewahren, was mir anvertraut ist, bis an jenen Tag. Halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe in Christus Jesus. Dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist, bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Dass die Kinder auswendig können. Ich bin schon froh, wenn sie das mit nach Hause nehmen. Du kannst helfen aus der größten Not. Jetzt, wir brauchen noch Bücher. Wir können es nicht auswendig. Wir nehmen jetzt das kleine Heftchen. Wir nehmen eins der neuen Lieder. Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Nummer 66. Das Lied von Gerhard Schnitter. Und wir singen alle vier Verse zur Begleitung des Klaviers.
Thank you.
Felix, was wäre wir ohne dich gewesen? Vielen Dank, das war super. Und unsere jungen Leute sind sowieso das Schöne. Wenn sie da, sie sehen sie nicht, ich sehe sie immer da oben. Das ist prachtvoll. Da vorne natürlich auch noch. Ich lese aus Philipper 1. Wenn Sie die Bibeln zur Hand nehmen, Philipper 1, Verse 12 bis 21. Es ist immer schwierig, wo man da einen Einschnitt machen soll, aber wir müssen irgendwo einen Einschnitt machen. Aber soll sie auch anspornen, wieder mehr dann weiterzulesen. Es gehört ja zusammen, was da Paulus geschrieben hat. Es geht von der Gefangenschaft des Paulus an. Ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder, wie es um mich steht. Das ist nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten. Denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden. Prätorium, das nennt man meist auch das ganze Richthaus des Statthalters. In Jerusalem gab es auch ein Prätorium. Und die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht. Also sie dürfen sich nicht so ideale Vorstellungen von der Urchristengemeinde machen. Ich weiß nicht, wo sie die herhaben, aus der Bibel sicher nicht. Wenn Paulus sagt, einige predigen es aus Streitsucht und aus, was weiß ich noch, aus Neid, ein paar aber auch aus guter Absicht. Diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege, jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Sind Sie nicht gedacht, dass der Paulus sich mit solchen schweren Spannungen auseinandersetzen muss? Was tut's aber, wenn nur Christus verkündigt wird, auf jede Weise? Es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Aber ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi, wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sondern dass frei und offen, wie alle Zeit auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Es gibt ein Buch mit dem interessanten Titel, Wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte. Da hat also einer prominenten Persönlichkeiten diese doch etwas schockierende Frage vorgelegt. Ja, was soll man da drauf antworten? Wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte, dann müssten irgendwie die Gewichte anders verteilt werden bei uns. Es gibt ja Schilderungen von solchen, die zum Tode verurteilt wurden. Und dann wird erzählt, zum Schluss wurden die gefragt, wünschen Sie sich noch was? Und dann sagt er, ich möchte noch einmal eine Zigarette rauchen. Ist es wichtig im Angesicht des Todes? Offenbar. Oder da wird noch mal am Morgen des Hinrichtungstags ein richtig volles, schön gerichtetes Frühstück gereicht. Da greift man sich ja an den Kopf und sagt, ist das ein Lebensziel? Aber wenn wir die Frage nun uns stellen, wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte, was wäre dann mir wichtig? Keine Sorge, Sie müssen es jetzt nicht beantworten. Wir könnten es auch gar nicht richtig beantworten, weil ich fürchte, wir würden es doch nur theoretisch uns zurechtdenken. Was wir wirklich in so einem Augenblick denken würden, ich weiß nicht. Für uns ist die Situation nicht echt, aber bei Paulus war sie echt. Er rechnet in dem Augenblick, als er den Brief schreibt, ganz fest damit, dass er auch hingerichtet werden kann. Und da überrascht uns, dass er genau in diesem Augenblick den fröhlichsten Brief seines Lebens schreibt. verstehe, wer es will. Dass einer vielleicht in so einer Stunde noch Sprüche macht, aber das sind keine Sprüche, das merken Sie beim Lesen, das ist echt. Und deshalb doch die Frage an uns, wofür lebe ich? Wofür lebe ich? Also ich bin ein Genießer. Ich freue mich an all dem Schönen, ich freue mich am Essen, ich freue mich an meiner Familie, ich freue mich an Ihnen natürlich, ich freue mich an meinem Beruf, an meinem Amt. Es gibt so viel, was ich erzählen könnte, was ich gerne tue und was mir Spaß bereitet. Aber im Augenblick oder im Licht des Todes ist das alles wehmütig und mit Schmerz erfüllt, weil wir sagen, jetzt muss ich das hergeben, jetzt muss ich das verlassen. Alle Dinge, die wir im Leben als wichtige Güter haben, müssen wir im Augenblick des Todes hergeben. Sie werden durchgestrichen und so aus der Hand genommen. Und deshalb träumen viele auch von den schönen Zeiten. Ach, wie war das schön früher, als die Eltern noch leben, früher, als ich ein Kind war. Man könnte sich gut vorstellen, dass Paulus im Angesicht des Sterbens, seines eigenen Todes, noch einmal davon redet, ich würde so gern noch einmal an die Kinderspielplätze meiner Jugend in Tarsus zurückgehen, nicht? Weil viele von uns leben doch rückwärtsgewandt. Aber es fällt auf, Paulus ist nicht rückwärtsgewandt, Paulus hat keinen Schmerz, er spricht nicht von, mit Wehmut von den Dingen, auf die er jetzt verzichten muss, er ist ja in der Haft. Wo war die Haft? Die Theologen knobeln dran herum, könnte in Rom gewesen sein, könnte in Ephesus gewesen sein. Ich tippe ja immer, Sie wissen das schon, auf Caesarea. Da passt alles genau drauf. Paulus war über 2 Jahre seines Lebens in Caesarea in Haft, also noch auf dem Boden Israels, aber in dieser kaiserlichen Festung, irgendwo in einem schmuddeligen Verlies, unten drin. Und das ist mir deshalb so wichtig, weil wir ja in der Apostelgeschichte allein über diese Haftzeit so gut informiert sind. Das ist ja ausführlich in der Apostelgeschichte erzählt. Es wäre durchaus denkbar, es war in dieser Zeit und da sitzt Paulus in so einem Verlies. Und jetzt frage ich Sie nochmal, warum sitzt er nicht apathisch da? Warum liegen seine Nerven nicht gereizt, blank da, dass er sagt, ich ärgere mich, ich bin so depressiv, ich bin so verzweifelt, alles ist mir in meinem Leben durchgestrichen. So war es doch wirklich. Alle seine Pläne wurden zunichte gemacht. Und da sagt er, wofür er lebt. Christus ist mein Leben. Und ich sagte schon vorher, kein Spruch. Das merkt man ja erst in so Augenblicken, ob das wirklich so ist. Er lebt nur für Christus. Und das bedeutet, er kann seine ganzen Zukunftspläne, das, was in seinem Terminkalender stand, vergessen. Jetzt hat mich Christus eben anders geführt. Mach doch nichts. Hauptsache, ich werde von Christus geführt. Ich lebe für Christus. Christus ist mein Lebensinhalt. Und jetzt nimmt er auch diese schwere Haftzeit aus der Hand Jesu Christi. Also Sie wissen doch, mit welcher einer Leidenschaft Paulus gepredigt hat. Noch ganz anders, als wir das wollen und wie es uns drängt. Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Und jetzt war dieser Mann 2 Jahre lang matt gesetzt. Und trotzdem ist er so ruhig. Trotzdem ist er so gelassen. Er lebt auch nicht für seine Pläne, wie wir so oft tun, sondern er lebt für Christus. Und dann sagt er, wenn Christus nun mich für 2 Jahre in dieses schmuddelige Gefängnis führt, dann will ich die Situation auch auskosten und benutzen. Und dann erzählt er einfach in diesen Briefen, sagt, tolle Gespräche habe ich mit diesen Wachmännern da, mit diesen hartgesottenen Soldaten, das waren sicher grobe Kerle. So, mit denen kann ich manches gute Gespräch führen. Warum denn? Die haben schnell gemerkt, dass ich für Christus hier leide. Die haben mich gefragt, was hast denn angestellt? Hast Geld unterschlagen? Oder hast gar einen ermordet? Und dann erzählt er, warum er da ist. Weil er den auferstandenen Christus gefunden hat. Und immer wieder die Wachmänner kamen. Zuerst haben sie sich gefrotzelt und ihre Witze gemacht. Und dann hörten sie immer bedächtiger zu. Und das, was mir so gefällt, ist, dass der Paulus den Augenblick nutzen kann, obwohl es eine Situation war, wo man im Grunde sich ärgern muss, wo man aus der Haut fährt, wo man sagt, warum geschieht mir so viel Unrecht? Er nimmt das und sagt, Christus führt mich. Und ich lebe doch nur für Christus. Es muss alles, da heißt es jetzt, mir zum Heil gereichen. Ich fand die alte Luther-Übersetzung noch ein bisschen deftiger. Das muss alles zum Heil ausschlagen. Es muss alles zum Heil ausschlagen. Sagen Sie auch so, die Krankenzeit, den geschäftlichen Misserfolg, der Ärger mit Menschen. Wenn Sie für Christus leben, muss alles zum Heil ausschlagen. Und Jesus hat auch diese ärgerlichen Dinge dieser Welt und die Not und das, was uns bedrückt, genommen und gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber, so habe ich heute begonnen, aber seid tapfer, seid mutig, seid getröstet. Ich habe diese Welt überwunden. Wofür leben wir? Leben wir für unsere Ziele, für unsere Ideale? Oder leben wir gar für unseren Genuss? Leben wir für den Ruhestand oder dass unsere Kinder es mal besser haben? Wofür leben Sie? Oder können Sie da sagen, Christus ist mein Leben, ich habe das alles so mit ihm einfach abgesprochen. Ich lebe jetzt jeden Tag, nehme ich aus seiner Hand. So wie er es mir zunimmt, zumisst, so nehme ich es. Was er mir gibt, nehme ich dankbar. Ganz konzentriert hat Paulus Jesus im Blick. Für den lebe ich. Wofür leben wir? Jetzt eine andere Frage. Was ist das Wichtigste? Ja, was ist das Wichtigste uns im Leben? Können wir auch viel sagen, dass ich jetzt die Prüfung bestehe? Oder wen ich als Ehepartner finde? Oder wir können Fülle von ganz wichtigen Dingen sagen. Von einem gewissen Tag ab im Leben des Paulus hieß es plötzlich, jetzt ist mir bloß noch wichtig, Christus zu verkündigen. Das ist ganz überraschend. Bei uns heute heißt es immer wieder, die Tat ist viel wichtiger. Sie kennen das aus vielen Äußerungen. Für uns alle ist das auch so gewesen, dass wir sagen, eigentlich das mit den frommen Gequasseln und mit den vielen frommen Worten ist ja gar nicht so wichtig. Hauptsache, man lebt richtig. Wir wollen nicht mehr die Worte machen, wir wollen mit der Tat beweisen, dass wir Christen sind. Sie kennen ja all die Worte. Und Paulus war ja auch ein Praktiker, der war ein Handwerker. Er war ja Sattler von Beruf. Also das war immer ein Mann, der mit den Händen geschafft hat. Er hat nebenher noch eine theologische Ausbildung gehabt, aber er blieb immer auch später gerne ein Mann, der in der Werkstatt war, ein Mann der Tat. Und trotzdem sagt er, wenn nur Christus verkündigt wird, warum denn? In unserer Zeit ist das bei den meisten Christen und in vielen Kirchen und Gemeinden völlig überhört. Wenn nur Christus gepredigt wird. Ja, war es Paulus nicht wichtig, dass er Liebe lebt und dass er gute Taten tut? Das war für den Paulus selbstverständlich. Das ist die Frucht, die aus dem Umgang mit Christus strömt. Und das ist die Konsequenz des Glaubens. Aber er hat das verschiedentlich immer wieder klar gemacht, ein Mensch kann überhaupt nur zum Glauben kommen, wenn wir ihm deutlich sagen, wer Christus ist. Der Herr, der Auferstandene, der Sieger Jesus, von dem muss geredet werden. Und gerade jetzt, wo er im Gefängnis war, war ihm das so wichtig. Es muss von Christus gesprochen werden. Es muss von Christus gesprochen werden. Aber jetzt muss ich nochmal sagen, ja, also jetzt kann er sein wichtigstes Ziel nimmer tun, noch in ganz kleinem Ausmaß, wenn die Wärter kommen und ihm die Mahlzeit reinschieben. Das war das Einzige noch, wo Christus verkündigen kann. Paulus sagt, macht nichts. Wenn ich nur hier recht ihn predigen kann. Und dann sagt er, ja, was ganz Tolles passiert. Durch meine Haft haben andere, ganz unerwartet, Mut bekommen, desto kühner von Jesus zu reden. Und das freut ihn. Sagt, seitdem ich weg bin, sind die anderen plötzlich da. Die haben sich vorher immer versteckt. Merken Sie, wie der Paulus immer wieder sucht, wie alles in seinem Leben zum Besten dienen muss. Alles muss zum Besten dienen. Aber das, was er da erwähnt, ist nun also wirklich nicht sehr schön. Er erzählt da,
dass viele von denen, die jetzt Christus predigen, das nicht aus lauteren Motiven tun. Ich habe schon vorher angedeutet und gesagt, die Urchristengemeinde war gar nicht so vorbildlich, wie wir oft meinen. Das soll sie gar nicht schockieren. Es mag in unserem Leben immer so sein, dass da manches mitschwingt. Vielleicht schwingt bei mir heute Morgen auch ein Stück Ehrsucht mit, wenn ich da oben so allein stehe und Sie sitzen alle unten mit mir zuhören. Kann ja sein, dass wir das auch tun, weil mein Job so gut bezahlt wird. Wie viele falsche Motive mögen drin sein? Der Paulus sagt, ach, die falschen Motive sind gar nicht so schlimm, wenn nur Christus verkündigt wird. Nicht, dass er das deshalb für nicht wichtig ansieht. Es ist wichtig, dass wir unsere Motive immer wieder reinigen. Wofür predigen wir und warum tun wir es? Aber so wichtig war Paulus, dass das von Christus geredet werden muss. Es muss von ihm geredet werden. Alle Welt muss es hören und erfahren. In unseren Kirchen wird leider heute dieser Abschnitt immer wieder sehr missbraucht und am falschen Eck zitiert. Es wird also oft gesagt, es kommt gar nicht so drauf an, warum jetzt einer seinen Dienst tut und was er da genau tut. Hauptsache, es ist so ein bisschen christlich. Das hat der Paulus nicht gesagt. Und da müssen wir ganz deutlich unterscheiden. Paulus hat nicht gesagt, jeder darf reden, was er will. Sondern hat gesagt, der Christus, der Messias, muss verkündigt werden. Das war der Gottessohn. Und für den Paulus war das klar, das ist der, der am Kreuz starb. Er hat damit nicht für ein pluralistisches Evangelium plädiert, sondern hat gesagt, es wird immer so sein, dass allerhand falsche Motive darunter sein können, wenn nur Christus verkündigt wird. Das ist doch wichtig. Und dass alle Menschen das hören sollen und dass das auch hinausdringt von den Gemeinden. Das war sein Lebensziel. Das war ihm wichtig. Jetzt noch eine Frage. Die dritte Frage. Was bleibt von unserem Leben? Wofür leben wir? Was ist das Wichtigste? Was bleibt von unserem Leben? Da ist so ein kleines Kind bei uns auf dem Gehweg mit dem Dreirädle gefahren. Und da waren noch die Pfützen und es war so schön, wie dieser Kerl seine Runden gezogen hat. Und er ist immer wieder da gesessen, hat ganz aufmerksam zurückgesehen, wie er auf dem trockenen Asphalt so schöne Spuren gemacht hat. Sieht auch wirklich schön aus, wo diese nassen Räder noch solche Figuren gemalt haben. Und dann ist er ganz glücklich gekommen und hat gesagt, guck, ich kann Spuren machen. Es ist sicher auch in einem Erwachsenenleben das Allerhöchste, wenn man sagt, ich habe Spuren gemacht. Darum ist uns wichtig, was wird man einmal an unserem Grab rühmen können? Er hat treu gearbeitet, er war ein wichtiger Kollege, er hat für seine Familie gesorgt. Ich möchte doch Spuren hinterlassen. Es ist schön, wenn später bei uns Freunde sagen, er hat mir viel bedeutet. Er hat Spuren hinterlassen. Aber die wichtigste und schönste Spur, die sie hinterlassen können, ist, wenn andere Menschen sagen, er hat mich zur Lebensquelle geführt. Das ist doch schön, wenn einer mit seinem ganzen Leben einen weitergeführt hat. Sehen Sie, das kann ich Ihnen Paulus noch einmal zeigen. Das war missionarisches Leben. So habe ich eigentlich meine heutige Predigt überschrieben. Wie lebt man missionarisch? Viele leben ja, wenn sie missionarisch leben, sehr verkrampft. Das erinnert mich immer wieder an ein Gruppenfoto, das gemacht wird. Kennen Sie das? Beim Gruppenfoto, furchtbar, bis die Fotografen endlich abdrücken. Da steht man da und immer so grinsen, nicht? Und dann klappt es so. Zum Schluss ist man ganz verkrampft. Und die meisten Christen sind sehr verkrampft, wenn sie missionarisch leben. Wie muss ich aussehen für meine Kollegen, für meine Familienmitglieder? Und dann beim Foto muss ich noch den Fleck auf der Krawatte weg. Nicht bei Ihnen ist okay, aber bei mir, nicht? Und da ist noch ein Fleck drauf und bin ich sauber, muss noch die Haare runterbürsten oder so. Man muss sich so richtig in Positur werfen. Mir gefällt das beim Paulus, dass er nicht verkrampft missionarisch lebt, sondern locker, flexibel. Und dass er gar nichts Besonderes macht. Er lebt, so wie es die Umstände sind, aber er lebt mit Jesus. Und er sagt, Hauptsache die anderen hören was von Jesus. Und dann nimmt er die Situation, so wie sie kommen, unverkrampft und unverbissen. Natürlich, das ist was Herrliches, wenn man so leben kann. Jesus ist mein Leben, Christus ist mein Leben. Ich will Ihnen zum Schluss noch eine Geschichte erzählen von einem Mann, der vor ein paar Jahren verstorben ist. Der war Ein Mann der Wirtschaft, Lothar Jettenberger in Ludwigshafen, er war der führende Mann damals im Kabelpilotprojekt des Fernsehens. Und er hat in einer Autobahnkirche ein Traktat gefunden und hat über dieses Traktat, er ging dem nach, der Adresse hat er zu Jesus gefunden, hat vorher gar nichts gehabt. Und wie er dann das entdeckt hat, Christus ist mein Leben, da hat er gesagt, Jesus Christus hat mich ganz und gar erfasst. Wer diese Veränderung im Leben erfahren hat, der kann seinen Mund nicht halten. Mit 49 Jahren schon hat ihn Gott weggenommen. Schwere Krankheit. Aber da schrieben Freunde in Idea später, dass man im Krankenhaus, auch bei all den Pflegern und Ärzten, trotz des jungen Alters, gemerkt hat, hier ist einer, der es aus der Hand Gottes nehmen kann. Der völlig frei war, wo Gott mich braucht, in dieser Welt oder in der kommenden Welt. Ich bin frei für ihn. Und sie schrieben da, er hat uns gesagt, auch wenn ich sterbe, freue ich mich. Ich darf bei Christus sein. Er ist unser Leben und Sterben ist dann unser Gewinn. Sehen Sie, wenn Sie sich fragen, wenn ich noch einen Tag zu leben hätte und was soll mein Leben denn haben, dass Sie leben, das ist noch nicht richtig, sondern dass Christus Ihr Leben ist. Und dass sie dann sagen, ganz gleich, wie lang und wie tief das ist, ich weiß, auch wenn dieses Leben endet, ich darf zu Jesus Christus kommen, ich gehöre ihm und ich darf auch, und so sollen sie es jetzt nehmen für die kommenden Tage, ich darf wissen, ich nehme jetzt Paulus wörtlich hier auf, ich werde an keinem Stück zu Schanden, Christus ist mein Leben, für ihn darf ich's leben. Amen. Wir singen Jesu, meine Freude, 293, schöne Lieder, Freude an Jesus, 293, die Verse 1 bis 3.
Oh,
Wir wollen beten. Du mächtiger Herr, du auferstandener Jesus Christus, du machst uns mutig, auch auf all die Schrecken dieser Welt gelassen zuzugehen. Und doch weißt du, wie oft uns auch Angst wird. Da wollen wir den Mut bei dir im Glauben nehmen. Und jetzt besonders für die unter uns bitten, die eine ganz schwere Wegstrecke vor sich haben, dass sie doch das so aus deiner Hand nehmen können und dass sie das erfahren, dass du sie führst und dass du ihnen ganz besonders nahe kommst und dass in allem das das Größte ist, dass von dir andere Menschen erfahren, dass von dir gesprochen wird, dass viele Menschen dein rettendes Evangelium hören. Und oft kannst du das erst machen, auch über unserem Leiden und über unseren geschlagenen Körpern und über manche Nöten, die uns auch treffen. Da bitten wir dich, dass du immer wieder auch das Feuer des Glaubens so anfachst, dass es brennen kann. Wir denken besonders an die, die jetzt besonders tief geführt sind, auch die Trauernden und die Schwerkranken, die jetzt nicht unter uns sein können. Sei du bei ihnen mit deinem Trost und mit deiner Hilfe. Und gib doch vor allem, dass auch das Wort, das wir ihnen sagen in deinem Namen, dass das Wort sie trösten kann. Du kannst durch deinen Heiligen Geist, auch durch unser Zeugnis hindurch wirken, dass wir Menschen getrost und fröhlich machen dürfen. Und so wollen wir auch heute an die denken, die in aller Welt Dienst tun in deinem Namen, die ausgesandt sind auch von dieser Stätte, um dir zu dienen, um dein Reich auszubreiten. Lass sie heute an diesem Tag nicht mutlos werden, sondern sprich zu ihnen durch dein Wort und erhalte in ihnen die Geborgenheit des Glaubens. Und dann bitten wir auch für all die Aufgaben, in die du uns hineingestellt hast, wo wir morgen und übermorgen wieder dir zu dienen haben, dass wir nicht zu Schanden werden und dass es uns zum Heil gereicht und dass wir in allem dich groß machen dürfen und von dir reden können, so dass viele durch uns hindurch zum Leben kommen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, Kraft, Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch von dem Lied Jesu, meine Freude, die Verse 4. Und 6, 293. in einem solchen Lied, da stecken ja manche Hämmer drin. Merken Sie das? Da Sie sie gerade gesungen haben. Weg mit allen Schätzen. An was haben Sie da gedacht? Du bist mein Ergötzen, Jesu meine Lust. Weg ihr eitlen Ehren. Wir sind ja normalerweise alle sehr ehrenkäsig. Und so, schon toll, dass das Betrüben uns zur Freude werden muss. Haben Sie ein großes Programm sich vorgenommen für diese Woche? Jetzt will ich Sie noch mal darauf hinweisen, dass wir ja immer wieder in der Karwoche Sie einladen, die Karwoche ganz bewusst auch sich ein Stückchen Zeit zu nehmen, um tiefer in den Glauben einzudringen. Am letzten Sonntag hatte ich Gelegenheit, hinten Leute zu begrüßen. Da habe ich also auch einem jungen Mann das Programm in die Hand gedruckt. Und da hat er gesagt, ja, das ist nichts für mich, da kann ich nicht kommen um 16:30. Dabei haben wir das gerade für die Berufstätigen so gemacht. Weil wir denken, in den meisten Betrieben kann man heute gleiten, die Arbeitszeit gleiten lassen. Und viele wohnen außerhalb, die können am Abend nicht mehr reinfahren. Und deshalb ist viel besser im Anschluss an die Arbeit oder wenn man vom Einkaufen aus der Stadt kommt. Gucken Sie es mal an, das ist zwischen 16:30 und 19:30, zwischen 16:30 und 19:30. Und wir haben Vorträge gemacht, das sind keine reißerischen Themen, nicht der Mord auf der Wendeltreppe oder so, sondern das sind Themen, biblische Themen, Themen aus der Geschichte der Christenheit, von Stuttgart, wie die Erweckung im letzten Jahrhundert war oder wie die Missionsbewegung bei Justinian von der Welz begann und lauter solche Sachen. Ich möchte Sie einfach bitten, dass Sie sich die Zeit auch vornehmen und hinten die Programme mitnehmen. Die Gemeindebriefmappen für unsere Gemeindediensthelfer, die liegen die restlichen noch drüben. Wer das letzte Mal verhindert war, kann sie heute auch noch mitnehmen. Wir haben drüben beim Büchertisch eine ganze Reihe von Büchern, die herabgesetzt wurden. Ausgezeichnete Bücher. Sie wissen, wie ich den Charles Haddon Spurgeon als den Prediger aller Zeiten schätze und seine Bibelauslegung. Da gibt es eine Reihe von ganz wichtigen Büchern. Eins, das wusste ich selber gar nicht mehr, dass das aufgelegt wurde, über den Heiligen Geist. So biblisch, so nüchtern und so tröstend. Aber auch andere übers Gebet oder über den guten Hirten. Dann Lebensbilder von dem George Müller in Bristol, der so ein Mann des Glaubens war. Oder der Mann mit der Laterne, das ist der Bernardo, der die Niemandskinder in London gesammelt hat. Die sind alle runtergesetzt. Das heißt immer, dass die bald nicht mehr zu kaufen sind. Und da möchte ich Sie bloß darauf hinweisen, wir haben einen Schwung hergetan, weil es ja immer so Leute gibt, die sagen, da muss man sich die besorgen, solange es die noch gibt. Unser Opfer heute, wir haben ja von der Gemeinde auch Missionare ausgesandt, noch über unsere Werke hinaus. Und da, heute ist ja das Missionsfest der Deutschen Missionsgemeinschaft im Hospitalhof, da ist die Familie Lampater. Und die Frau Lampater ist ja eine geborene Kümmel, die ja ganz tief auch in unsere Gemeinde verwurzelt ist. Und die arbeiten in Belgien als Missionare. Das wissen Sie sicher nicht, dass Belgien eins der am wenigsten evangelisierten Länder der ganzen Welt ist. In der früheren belgischen Kolonie Kongo, heute Zaire, gibt es 200 Mal mehr Gläubige als in Belgien. Das sagt alles. Und da freuen wir uns, dass wir ein Missionsehepaar dort haben in Belgien und das wollen wir heute mit unserem Opfer unterstützen. Die heute neu da sind, die sollen noch den Notizenzettel mitnehmen, dass sie auch schon gleich über Ostern, über unsere Gottesdienste informiert sind, dass dieser pinkfarbene Zettel da hinten ausliegt, auch die anderen Zettel. Da hinten auf dem Simson liegt noch ein Rundbrief vom Dr. Kilgus, aber ich kann nicht auf alles hinweisen, Sie müssen es selber suchen. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Frau Gerda Kaiser, 74 Jahre, Dobelstraße 20. Und bei der Bestattung wurde über das Wort gesprochen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das gilt jetzt auch Ihnen. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, weil er mitgeht mit Ihnen und Sie segnet. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.